Was für eine schöne Zeit, in der wir leben und einfach staunen über das, was Gott tun und tun kann und tut in unserer Mitte. Ich habe das letzten Sonntag extrem gefeiert, als mein Freund Gabriel zum ersten Mal hier gepredigt hat und ich denke, er hat einen mega Job gemacht. Wow, das hat mein Herz total berührt. Was er aber nicht wusste, dass wir vom Predigerteam schon, die wussten auch alle nicht, dass er predigt am vergangenen Sonntag. Die meisten wussten das nicht. Das war nur so eine interne kleine Überraschung für die meisten. Und was er aber nicht weiß, wir vom Predigerteam, ich habe denen gesagt, es wird an dem Sonntag über das Thema Nachfolge gehen, aber sie dachten alle, ich werde predigen. Und was Gabe nicht wusste, ist, dass wir auf seine Predigt weiter bauen wollen. So, mein Freund, du hast einen guten Grundstein gelegt. Vielen Dank dafür. Und heute müssen wir einfach weitermachen. Letzten Sonntag haben wir sehr viel über das Thema Nachfolge gehört. Und so, es gab so viele schöne Wahrheiten drin, die wir gehört haben. Ja? Und einerseits, die Schwaben sagen, ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Und das, ich liebe die Schwaben, ich weiß nicht wieso. Und jetzt fiel die Münze rein oder was? Genau. Und ich denke, Nachfolge ist so ein Thema, die uns total fasziniert sowieso, okay? Und wir haben vielleicht so viele Predigten schon drüber gehört, vielleicht haben wir mal das eher lockerer gehört, mal anstrengender, mal in Freiheit, mal in Gesetzlichkeit. Man kann über das Thema sehr, sehr, sehr viel reden. Und ich appelliere und plädiere immer dafür, folge nicht blind, sondern verstehe. Okay, verstehe, wieso, warum? Wir haben so viel von der Nachfolge gehört, von Glauben, von Taufe, von Gebet, von Beziehung, in Beziehung mit Gott bleiben und so weiter und so fort. Wir haben gelernt, dass unsere Vergangenheit und nicht wieder einholt, sondern wir treffen Entscheidungen, die uns in unsere Vergangenheit zurückversetzt und so weiter und so fort. War mega schön. Und ich dachte mir, okay, Jesus, dem wir eigentlich nachfolgen, wer ist dieser Jesus? Und ich wollte am Anfang meine Predigt Who's the Guy nennen, aber ich wusste nicht, alle sind englischkräftig, ja, so habe ich das einfach geändert. Und ich dachte, Faszination Jesus wird auch wahrscheinlich sehr verstanden. Also ich meine, ihr spricht alle Deutsch, oder? Bin ich der einzige Ausländer hier? Wunderbar, sehr gut. Und was fasziniert mich persönlich an Jesus? Und warum ist Jesus so richtig unfassbar gut, dass wir ihm nachfolgen? Einfach allein die Angst aus der Hölle ist ja auch schön, zu wissen, wenn man nicht mit Gott ist, landet man in die Hölle. Das sagt auch die Bibel deutlich. Aber ist das der einzige Grund, aus Angst Jesus nachzufolgen? Ist es auch keine Gesundheit? Führt auch zu keiner Entwicklung? Es wird eher zu Angst, zu Gesetzlichkeit, zu krampfhaftem Glauben und bringt dir eigentlich nichts. Und deswegen habe ich mir gedacht, was fasziniert mich an Jesus? Und ich möchte gerne wie immer und immer wieder mit einem Zitat anfangen. Wenn man die Natur wahrhaft liebt, so findet man sie überall schön. Was hat das mit Jesus zu tun? Wenn man die Natur wahrhaft liebt, so findet man sie überall schön. Ich denke, wenn wir an Jesus denken und wenn ich sage, warum lieben wir Jesus, warum folgen wir Jesus nach? Und so, und ich denke, wenn ich jetzt das in die Runde freilasse, gebe mal ein paar Antworten, werde ich ein paar sehr, 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 sehr schöne Antworten bekommen. Davon bin ich richtig überzeugt. Ich denke, wenn man nicht allein die Natur schaut, findet man sehr, sehr viel, warum wir Gott dankbar sein. Aber wie wollen wir dieses Jesus nachfolgen und in ihm so verliebt sein, wenn wir seine Natur im Prinzip oder mit anderen Worten sein Wesen nicht verstehen und nicht wissen? Wie sollen wir in ihm verknallt sein? Wie sollen wir ihm gerne nachfolgen? Warum soll unser Leben so seine Herrlichkeit ausstrahlen? Und ich denke, es ist gut, wenn wir verstehen, ein Teil, es ist nur ein Bruchteil vielleicht von dem, was Jesus ist und wer Jesus ist. Und das bereichert unser Leben. Und ich möchte heute nicht an das historische Jesus gehen, seine Geschichte, seinen Lebenslauf und so weiter. Aber ich möchte an ein paar Eigenschaften von Jesus gehen, die unser Leben bereichern. Und das wird, Jesus wird bei uns erscheinen. Pass auf, haben wir es so zusammengefasst. Jesus widerspiegelt sich in unser Leben, wenn wir uns seine Natur bzw. Wesen zum eigenen machen. So, es gibt Merkmale im Gott, in der Natur Jesu, in sein Wesen, die uns motivieren sollen, ihm nachzufolgen. Die machen für die Nachfolge so viel Sinn. Ja? Und diese Merkmale wollen wir zu unserem eigenen machen, weil das unser Leben bessert. Nicht, weil wir fromme Christen sind und wir müssen jetzt tun, was die Bibel sagt und was weiß ich was. So, das ist religiös. Und religiös ist so Gott nicht wie wir. Also manchmal denke ich, wir sind sogar religiöser als Gott. Ganz im Ernst. Gott ist nicht so religiös wie wir. Manchmal meinen wir das auch nur gut mit uns selber, mit unserem Glauben. Manchmal sind wir so demütig, aber falscher Demut ist auch kein guter Demut. Versteht ihr, wir sind so demütig, weil und wir folgen Gott nicht, weil wir so demütig sind. Ich, mein bestes Beispiel dafür, ich sage jetzt jemandem, hey, steh auf, geh und heile dem und dem. Ja, ich kann nicht heilen, ich wäre der Heilige Geist. Hallo? Hat Jesus nicht gesagt, geht, heil die Kranke? Hat Jesus nicht gesagt, diese Zeichen und folgen, Wunder folgen denen, die an meinem Namen. Aber wir sind so fromm. Nein, wir können das nicht. Obwohl Jesus sagt, ich habe euch diese Vollmacht gegeben. Das meine ich mit, wir sind manchmal viel zu fromm, dass wir Jesus nicht nachfolgen. Die Nachfolge Jesus beginnt damit, dass wir auch seine Gebote halten. Wer Jesus liebt, hält auch seine Gebote. Und einer seiner Gebote geht und tut mein Werk. Simpel. Und deswegen habe ich mir heute was vorgenommen. Und zwar eine Frage vorher. Wie stark fasziniert mich diese Natur Jesu? Und da möchten wir einige Eigenschaften von dieses Jesus einfach mal schauen. Ich habe heute sehr viele Bibelkapitel mitgebracht, die wir schauen wollen und schauen sollen. Und zwar, pass auf, das ist 7 faszinierende Fakten über das Wesen Jesu, und zwar Johannes Kapitel 6 bis Kapitel 15. Kriegen wir das in einer halben Stunde hin? Schauen wir mal. Nein, ich habe nicht gesagt, wir wollen alle Kapitel durchschauen und untersuchen, sondern in diese paar Kapitel immer wieder mal ein Schnuppervers mal reinschauen und gucken, wie Jesus dort dargestellt wird und was hat er von sich selbst gesagt. Okay, für diejenigen unter uns, die gerne Statistiken lieben, es sind 7 Aussagen von Jesus im Johannesevangelium, die mit Ich Bin beginnen, die Jesus von sich selbst bezeugt hat. Und über diese Aussagen möchte ich heute kurz mit uns reden und ich hoffe, das erzeugt in unser Herzen so viel Motivation und Leidenschaft und Verständnis, warum wir entschieden, diese Jesus richtig nachfolgen. Okay? Die erste paar möchte ich etwas schneller überfliegen, bei der allerletzten möchte ich ein bisschen Zeit nehmen. Okay? Jesus sättigt unser Leben. Man hat mir mal gesagt, hey, wenn Jesus dich nicht sättigt, was sättigt dich dann? Und da fängt schon mal die Leidenschaft zur Nachfolge, die Sättigung bei Jesus zu finden. Nämlich, er hat selber gesagt, ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Das ist eine heftige Aussage. Jesus sagt seinen Jüngern, ich bin dieses Brot des Lebens. Okay, wir wissen, dass Brot eigentlich Nahrungsmittel ist so essentiell für unser Leben. Also ich meine, vielleicht können wir 30, 40, 45 Tage höchstens vielleicht ohne Essen aushalten und dann sind wir passé. Dann werden wir so eine Holzkiste irgendwo in Ewigkeit getragen werden und dann ist das Leben fertig. So, Nahrungsmittel ist extrem wichtig für uns. Wir brauchen das. Unser Körper braucht Ernährung. Und Jesus sagt, ich bin diese Ernährung für das Leben. Ich bin diese Nährstoffe, ich bin diese Ballaststoffe, ich bin die Vitamine, die ihr braucht. Ich bin das, was in eurem Adern fließen lässt, damit ihr lebt. Ich bin dieses Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht dursten und hungern. Ich gebe dir die ganze Fülle für das, was du brauchst. Und wenn ich das lese und verstehe und denke, wow, in Jesus gibt es eine Sättigung für mein Leben. Und das Gute an der Speicherkammern von Jesus, die können nie und nochmal nie leer werden. Die sind immer voll. Die sind immer voll. Der hat mehr als genug drin. Der hat Speicherkapazitäten mehr, als wir empfangen können. Die sind richtig voll gut. Und deswegen, warum soll ich mich nicht an diesen wunderbaren Jesus andocken und an diesen wunderbaren Jesus nachfolgen, wo ich weiß, wow, ich habe einen Gott, der mich zu jeder Zeit sättigen kann und seine Speichern gehen nicht aus. Die sind nie leer, die sind immer voll. Mein Durst wird gestillt, mein Hunger wird gestillt bei Jesus, weil er dieses Brot des Lebens ist. Er ist dieses lebendige Wasser, das wir trinken können und wir werden nicht einmal durstig mehr. Und natürlich, wir reden hier nicht vom leiblichen Durst, wir reden hier vom geistlichen Durst. Jesus am Kreuz als Mensch im Fleisch hat auch gesagt, mir durstet. Er war also auch durstig. Sondern wir reden von einer inneren Sättigung, die uns Lust zum Leben gibt, die uns Kraft zum Leben gibt. Wir reden von einer inneren geistlichen Sättigung, die uns fröhlich macht, auch wenn die Welt um uns herum am Runtergehen ist. Von dieser Art von Sättigung reden wir. Das Gefühl erfüllt unser Herzen, unsere Gesinnung, unser Verstand. Und so fängt ein, deswegen folge ich Jesus nach. Ich sage dir, der hat viel mehr, als ich empfangen kann. Der hat viel mehr, als ich richtig inhalieren und verstehen kann. Es ist einfach gut für das Leben und deswegen folge ich Jesus nach. Er sättigt mein Leben und das passiert natürlich im Gebet, wenn ich diese Sättigung brauche, kann ich zu Jesus gehen und sagen, Herr Jesus, ich kann nicht mehr, ich brauche jetzt deine Berührung. Und übrigens, das ist in meinem Leben auch öfters mal passiert, dass ich Jesus um diese Sättigung gebeten habe und gebraucht habe. Ich kann euch viele Zeugnisse erzählen, wo ich zu Jesus gekommen bin und gesagt habe, Herr, ich brauche jetzt das und das. Und da kam der Herr, also ein Beispiel von denen, ich war gerade ein Jahr etwa in Deutschland, nicht mal, und ich bin sehr Familienmensch, in sehr warmherzige Familie aufgewachsen. Ich stehe morgens, also ich bin nach Deutschland mit 20, 21 gekommen und bis dahin stehe ich auf, gehe ich, weil mein Papa und Mama saßen schon in unsere Küche, da gab es so ein Fenster, der auf die Stadt schaute, auf die Hauptstraße, und da saßen sie, das war so unser Wohnzimmer, so Familienwohnzimmer, und da haben sie schon ihre Andacht gemacht, und das allererste, was ich gemacht habe, beide umarmt und ein Küsschen gegeben, und wenn du auf einmal auf dich allein gestillt bist im Ausland. Deutschland ist für mich Ausland, versteht ihr das? Und hast niemanden, den du am Morgen so richtig diese warme Liebe gibst und bekommst, dann irgendwann mal vermisst du das. Und meine Mama fiel mir dermaßen und ich dachte, okay, die ganze Fülle ist in Jesus, so sagt die Bibel. Da bin ich einfach an meinem Bett gesessen, habe so viel Tränen in den Augen gehabt und habe einfach gebetet, Herr, ich brauche jetzt deine Liebe. Mir fehlt meine Mutter, ich hätte gerne sie gerade umarmt. Einfach mal umarmt. Ich habe mit meiner Mama damals telefoniert, alles war okay, aber ich habe diese Nähe von meiner Mama gebraucht. Und während ich gebetet habe, kam der Heilige Geist so mit einer tröstenden Kraft, mit so einer übernatürlichen Freude in mein Herz. Und mein Herz war irgendwie erleichtert. Ich habe so gefühlt, als ob meine Mama mich umarmen würde. Und das hat mir so viel Ruhe und Gelassenheit. Selbst das, da sage ich immer, so habe ich Gott sogar als Frau erlebt. Und Gott, glaub mir, Gott passt sich auch manchmal in unsere Situationen hinein und macht sich so klein, wie nötig, um uns zu trösten und um uns zu helfen. Das ist ihm nicht schade und deswegen sättigt er auch unser Leben. Deswegen, er ist dieses Brot und Wasser des Lebens. Ich mache jetzt weiter, sonst wird mir die Zeit nicht reichen. Der zweite, Jesus, ein Fackel, der andauernd brennt. Ich weiß es nicht, wie es euch in Deutschland geht, aber ich denke an meine Kindheit. Wir hatten, wenn es regnet bei uns, unsere Stromleitungen sind nicht so unter Erde, sondern sie sind alle auf Trassen und die sind sichtbar überall. Und in manchen Dörfern und Städten siehst du sogar so, dass zwei Trassen nebeneinander sind und ein Kabelsalat im Himmel. Meine Güte. Ich verstehe nicht, wie die Leute das orientieren können dort, wenn sie was reparieren wollen. Das ist ein Megakabelsalat. Und bei uns war das immer so, wenn es heftig ausnahmsweise mal geregnet hatte, wenn es Donner und Blitz gab, in der Regel auch ging das Licht aus. Nicht immer, aber immer wieder. Es ist Strom, nicht mehr da. Es ist, die Sicherung fliegt aus, da ist irgendwo ein, was weiß ich, Armin kann euch nachher die elektrische Seite erklären. Ja, aber der Strom fällt aus. Manchmal 5 Minuten, manchmal 1 Stunde. Und dann weißt du, okay, im Winter, was wir bei uns im Winter nennen, das ist hier Sommer ungefähr, da hast du immer so ein paar Kerzen am Tisch oder ein paar Taschenlampen oder was auch immer. Einfach, weil du weißt, wenn es anfängt zu regnen, das Licht geht aus. Und stell dir vor, wir haben eine Lichtstille, die egal wie stürmig es ausschaut und wie heftig das ist, so wie jetzt in diesem Wochenende ab die Hälfte nach oben Richtung Norddeutschland sollten 40 bis 60 neue Schnee Zentimeter Schneemasse runterkommen. Ich verstehe, ich will das gar nicht erleben. Ich bin total dankbar, hier im Süden zu sein, ganz ehrlich. Aber der Herr segne die Rettungskräfte und die Menschen, die dort sind, und möge Gott auch sie natürlich bewahren. Aber ich möchte das nicht erleben, ganz ehrlich. Das ist mir viel zu viel. Und jetzt stell dir vor, wir haben Jesus als eine Quelle, die andauernd brennt. Du hast eine Quelle in dein Leben, ein Licht in dein Leben, der nie ausgeht. Und das lesen wir wieder mal in Johannes. Wir sind schon von 6 auf 8 gekommen. Ein anderes Mal sagte Jesus zu den Menschen: Ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wir sind immer noch bei Thema Nachfolge, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihm zum Leben führt. Halleluja. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, er hat dieses Licht, das zum Leben führt und irrt nicht mehr in die Dunkelheit. Jetzt stell dir vor, wir haben in uns einen heftigen Licht, der nie ausgeht. Auch wenn wir kurz davor sind, einen Fehler zu begehen, wer den Gottes Warnlicht, das so heftig in unser Herzen hin und her pumpen, und das wird uns warnen, so Warnsignale senden, dass wir gewarnt sind. Wir können immer noch uns natürlich gegen diese Warnsignale entscheiden. Wir sind keine geistlichen Roboter von oben gesteuert, Freunde. Das müssen wir wissen. Wir tragen die Verantwortung und die Konsequenzen unserer Entscheidungen. Aber der Heilige Geist in uns wirkt wie ein Licht, wie ein Warnlicht. Und Jesus sagt, wer mir nachfolgt, also vorausgesetzt, ich bleibe in der Nachfolge Jesu, ich bleibe auf der Spur des Glaubens, dann kann ich nicht umherirren in Dunkelheit. Dann will ich nicht in Dunkelheit hineinlaufen, dann möchte ich nicht an dunklen Orten mich begeben. Dort das tun, was vielleicht Menschen, die Jesus nicht in ihr Leben haben, tun. Ich möchte nicht das reden, wie sie reden. Ich möchte nicht an Orten meine Zeit verbringen, vielleicht wo sie hingehen. Sondern ich bleibe in Gottes Licht, weil Gottes Licht führt mich und leitet mich in aller Wahrheit und in aller Licht. Und Jesus erlaubt nicht, dass ich in dieser Dunkelheit herumtappe. Er will nicht, sondern er ist wie ein Licht in uns, der uns führt und der uns leitet und der uns begleitet. Halleluja. Die dritte Eigenschaft, die mich total an Jesus fasziniert und warum ich an ihm sehr gerne glaube und ihm sehr, sehr gerne nachfolge: Jesus ist weit und breit für uns. Jesus ist weit und breit für uns. Ich habe gesagt, in ihm, sagt die Bibel, ist die ganze Fülle. Also im Prinzip alles, was wir zum Leben brauchen, ist in ihm. Und deswegen sagte Jesus im Johannes 10, Vers 9 folgendes: Ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Oh, Halleluja, was für eine rettende Tür ist das. Da kann das Rote Kreuz nicht dagegen halten. Meine Güte, auch nicht den roten Davidstern in Israel und niemand. Ich bin die Tür, sagt Jesus. Wer durch zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen und er wird saftige grüne Weiden finden. Halleluja. Was für eine Tür für das Leben. Ich komme zu Jesus. Keiner kommt zum Vater, sagt Jesus, als nur durch mich. Keiner wird gerettet, als nur durch Jesus Christus. Er ist der Weg zum Vater im Himmel. Und er sagt, ich bin diese Tür, diese offene Tür. Wer zu meiner Gruppe zugehört und der kommt und der wird gerettet, allein durch mich. Der kann in diesem Leben hineingehen, hinausgehen. Er wird durch das Leben gequält. Er findet wieder Rettung. Er findet immer diese grüne, saftige Wiesen. Egal, ob du innen, außen bist, unterwegs, mit Gott unterwegs bist, du läufst und Gottes grüne, saftige Wiesen umsingeln dich die ganze Zeit. Vorausgesetzt, Jesus war die Tür zu diesen Wiesen. Es gibt viele grüne, saftige Wiesen, dessen Tür nicht Jesus ist. Opa, war nicht böse gemeint. Es gibt viele grüne, saftige Wiesen, blumige Wiesen, aber die Eingangstür heißt nicht Jesus. Und Jesus sagt, ich bin diese Tür, ich bin diese offene Tür für das Leben. Wer an mich glaubt, wer zu mir kommt, ein Kind von mir, meine Herde bedeutet, ein Kind von mir wird, und das passiert nur durch den Glauben und die Nachfolge Jesu. Der kommt, Der kommt rein, der kommt raus, der findet immer grüne, saftige Wiesen. Freunde, glaub mir, wenn wir unser Leben durch Jesus steuern und alles nicht nur mit Jesus, sondern durch Jesus machen. Das heißt, Jesus, nimm du meine Hand. Das ist ein Gebet, nicht mehr und nicht weniger, und ein Lebensstil und Training, der einfach Prozess ist und die Zeit zum Trainieren braucht. Okay, das ist nicht automatisch, bitte. Wir beten täglich, Jesus, nimm du mich an der Hand. Du bist meine Tür für alles. Ich gehe durch deine Gnade zur Arbeit. Hast du mal gebetet, Jesus, ich gehe durch deine Gnade, oder wir beten immer, Herr, ich gehe mit dir zur Arbeit. Herr, ich gehe durch deine Gnade zur Arbeit. Du bist die offene Tür heute bei mir in der Familie. Herr, du bist die offene Tür, denn ich gehe durch mein Leben. Egal wie schwierig das ist, du bist diese Tür, durch den ich gehen möchte. Egal welche Lebenssituation und welche Lebensphase ich gerade stehe. Du bist die Tür, du bist die Lösung für mein Leben. Du bist alles, was ich brauche. Und deswegen, Herr, wenn irgendwas, dann mit dir und durch dich alleine. Halleluja. Jetzt wird spannend. Die vierte, Jesus, der Tourguide. Ich habe kein besseres Bild für Tourguide gefunden, als dass der Mann im Schwarz mit der Hand nach oben, das bin ich. Und da sind wir in Israel am Zionberg im sogenannten oberen Saal, wo die Jünger Abendmahl mit Jesus gefeiert haben, wo später der Heilige Geist auf die Jünger kam. Also das ist den oberen Saal in Zion, am Zionberg. Und da erkläre ich die Gruppe, die mit mir damals war, was Sache ist. Also zu dem Bild musste ich ja was sagen, das geht nicht ohne. So, und da habe ich sozusagen den Tourguide gespielt. Schön, ich hoffe wieder. Jesus ist der beste Tourguide, da können wir uns alle, wenn wir Tours leiten und Menschen unsere Länder und schöne Orte und unsere Städte zeigen, da kann man alle packen, glaub mir das. Jesus ist der allerbeste Tourguide. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal so eine organisierte Tour, so ein organisierter Urlaub gemacht hat, wo, was weiß ich, du in einer Gruppe bist, jeden Tag ein paar andere Ziele, der Guide steht vorne, der geht vor dir und der erklärt, und inzwischen muss man mal nicht schreien, man hat so ein Mikrofon und In-Ear-Systeme, die man an den Teilnehmer auch verteilt und gibt, und der Tourleader geht vor und erklärt und die Leute hören zu und fotografieren und machen, und das ist einfach schön, oder? Also ich liebe das, wenn ich in einem Land bin, wo ich noch nie gewesen war, besonders zum Beispiel, als wir damals, meine Frau und ich 2008 in Peru waren. Wir waren zum Teil bei meinen Schwiegereltern, die dort Missionare waren. Und dann haben wir eine Woche in Cusco gemacht und da haben wir auch eine organisierte Tour, weil allein kommst du dort nicht klar. Und das war so interessant zu sehen und zu entdecken, diese Kultur von den Inka und von den Peruanern damals und alles, die dort waren, Sachen. Also du denkst, hallo, geht's noch? Wie konnte man so an sowas glauben? Kann mal passieren. Und Jesus, es ist faszinierend, immer diese Fakten vom Tourguide zu hören, zu den Ortschaften. Aber Jesus leitet und guidet unsere Tour komplett anders. Lass uns mal schauen, was er gesagt hat. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Halleluja. Der Hirte geht vorne und nimmt die Schafe, folgen ihm nach und sie laufen ihm hinterher mit Vertrauen. Unser Hirte bringt uns ans Ziel. Er nimmt uns auf die saftige Wiesen, er bringt uns heil wieder nach Hause. Und ich sage dir, ich denke, einer von meiner Israel-Reisen in den ganzen Tumult von der alten Stadt in Jerusalem, ich meine, ein oder zwei Leute sind bis jetzt zurückgeblieben, weil das ist einfach sehr verführerisch, dort zu laufen. Du hast so viele Geschäfte, so viele schöne Sachen und da bleibst du einfach mal als Tourist stehen, weil es so viel zum Einkaufen gibt, ja. Es ist einfach schön. Oder irgendwann mal waren wir vorne und dann merke ich, opala, wo, da fehlen noch mal zwei und da müssen wir ein bisschen suchen und schauen. Ich bin einmal mit der Hälfte der Gruppe von der anderen Hälfte auch ganz andere Wege, an einem Wanderweg gegangen. Warum? Wir haben schon ein Tourleader aus Israel, der uns führt und leitet und vieles erklärt und ich mache die geistliche Seite und er ging ein bisschen voraus und irgendwann mal fand ich ihn nicht an und dann bin ich abgesplittet von dem und dann haben wir auch eine Stunde ungefähr einander gesucht, bis wir einander wieder gefunden haben, ja, und ich dachte, okay, das machen Menschen, aber Jesus macht das andersrum. Jesus sucht nicht nur ein verlorener Schaf, sondern Jesus gibt sein Leben hin für jeden Schaf. Jesus schaut nach seinen Kindern, er führt und leitet uns und er schaut, dass wir ihm hinterher bleiben, dass wir ihm nachfolgen, dass wir ihm wirklich lieben von ganzem Herzen mit diesem Vertrauen. Jesus, egal wie ich vertraue, du bringst mich ans Ziel. Ich laufe dir hinterher und ich kann nicht mehr in Dunkelheit irren und ich kann nicht mehr falsche Wege nehmen. Du hilfst mir, meine Entscheidung zu treffen. Du führst und leitest mein Leben, so wie es dir gefällt. Und so ein Lebensguide, hallo, möchte ich total gerne haben. Möchte ich total gerne nachfolgen und möchte ich total gerne mich an dem richtig komplett anhängen. Halleluja. Das ist das, was er als Tourguide macht. Er leitet und führt unser Leben wie ein Hirte, der dem ganzen Herde führt und leitet. Und stell dir vor, du läufst und ein guter Hirte, seine Auge ist immer so auf dein Leben. Ist das nicht schön? Deswegen folge ich Jesus nach und deswegen möchte ich nicht von dieser Herde abkommen. Die fünfte faszinierende Sache, Jesus, unser Adrenalin. Ich könnte das nicht anderes nennen. Wieso, verstehen wir gleich. Wer meine Lebensgeschichte kennt, weiß, dass ich mit 16 bei der Erste Hilfe in Israel war. Und da war ich 4-5 Jahre lang und habe viel gesehen und viel erlebt. Und bei Wiederbelebungen, okay, ich habe jetzt gelesen, dass die Medikamente heute nicht mehr genauso eingesetzt werden. Bei Wiederbelebungen gab es immer zwei Spritzen, einmal Adrenalin und einmal Atropin. Ich weiß nicht, Ärzte hier irgendwo? Ärzte? Krankenschwester, jemand, der sich auskennt? Keiner? Also dann glaubt ihr, was ich jetzt sage und fertig. Gut, nein. Wir haben bei Wiederbelebungen, wo wir noch Chancen, also es gab sinnvolle und pflichtige Wiederbelebungsversuche, bei sozusagen Wiederbelebungen mit der sichtbaren Chance auf Erfolg, ja, haben wir sehr viel Adrenalin, manchmal auch Atropin reingeschossen in die Venen, damit ein Mensch, das gibt so einen Schock für das Herz, damit wir wiederbelebt werden. Inzwischen Atropin wird nicht wieder verwendet, die haben festgestellt, das ist sehr stark, sehr giftig, also 0,02 konnte man spritzen und konnte auch zu einem multiplem Organversagen führen. Okay, früher hat man Atropin und Adrenalin, mindestens bei uns in Israel, ich weiß nicht, wie die Regeln in Deutschland sind, hat das benutzt für Wiederbelebung. So, und Jesus ist so wie eine Adrenalinspritze in unser Leben. Deswegen habe ich geschrieben, er ist unser Adrenalin. Er ist das, was uns lebendig macht und lebendig hält. Johannes 11, 25, darauf erwiderte er Jesus, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wenn er mich glaubt, er wird leben, selbst wenn er stirbt. Halleluja, come on. Wow, was für eine mega Lebensversicherung ist das. Wo Jesus sagt, ich bin der Adrenalinkick für dein Leben, ich bin das Leben, ich bin die Auferstehung. Und wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn sein Leib stirbt, der Geist bleibt lebendig und begegnet Jesus vom Angesicht zu Angesicht. Halleluja. Und ich sage dir ganz ehrlich, auf das habe ich echt Bock. Ich will meinen Retter und meinen Heiler und meinen Jesus sehen. Halleluja. Ich bin die Auferstehung. Ich bin das Leben, sagt Jesus. Wer an mich glaubt, er lebt, auch wenn diese Kiste, die wir angezogen haben, auch wenn diese Kleid, unser Leib, den wir gerade angezogen haben, das ist nur so wie ein Anzug, den wir Menschen bekommen haben. Und Gottes Geist, die Seele lebt in uns, in diesem Anzug. Aber die Bibel sagt, dass dieser Anzug verwest und vergeht und es Erde und von Erde zu Erde zurückgehen wird. Aber nicht dieses Odem des Lebens, das Gott uns gegeben hat. Halleluja. Nicht dieser Geist in uns, dieser innere Mensch, das Gott erneuert hat durch Jesus Christus. Und deswegen, Freunde, ich weiß, weil ich an Jesus Christus glaube, sollte diese Anzug, mein Leib, mein Fleisch, mein Blut irgendwo zermatscht werden, ich werde in Ewigkeit leben. Halleluja. Weil mein Gott mir ewiges Leben gegeben hat und weil mein Jesus ist mein Leben und mein Retter und er ist mein Adrenalin und mein Adrenalinkick für mein Leben. Und deswegen, meine Freunde, folge ich Jesus nach. Deswegen glaube ich an Jesus. Ich sage mal so, wenn dir ein Versicherungsberater oder dein Bank oder irgendjemand dich anruft und will dir irgendwelche Verträge andrehen, was ist deine erste Frage? Wir sind Konsumenten, hallo? Was habe ich davon? Oder? Was sind meine Vorteile? Bei Jesus haben wir nicht nur Pflichten, wir haben auch Rechte und Vorteile. Und das ist nicht, weil wir süß sind und weil wir es verdient haben, so viele Vorteile zu bekommen, sondern es ist, weil er gnädig ist, haben wir Vorteile. Weil er treu ist, haben wir Vorteile. Weil er uns liebt, haben wir Vorteile. Nicht, weil wir es verdient haben. Nicht, weil wir irgendwas Gutes getan haben, haben wir Vorteile, sondern allein, weil seine Gnade unsere Ungnade und Unvollkommenheit getroffen hat, sind wir begnadet geworden und haben wir durch seine Liebe so viele Vorteile in unser Leben. Es ist sein Geschenk an uns, Freunde. Es ist überhaupt nicht unser Verdienst. So, wenn ich sage, wir haben nicht nur Pflichten, sondern auch Rechte bei Gott, bitte nicht falsch verstehen, wir haben Geschenke. Diese Rechte, die wir bei Gott haben, sind seine Geschenke an uns. Halleluja. Und die schenkt er uns jeden Tag neu. Da kannst du nichts dafür tun, außer danach verlangen. Und er tut den Rest. Halleluja. Deswegen, Jesus ist Auferstehung und Leben. Wer an ihm glaubt, der stirbt nicht. Ey, der Glaube an Jesus macht so viel Spaß, merkt ihr schon. Also mir gefällt die Predigt heute unheimlich gut. 6. Jesus, unsere Navigation. Ich sage dir, Navigationssysteme im Auto sind extrem schön, aber ja, die könnten auch Negatives bewirken, dass man nicht mehr den Atlas lesen kann, diese Kartenbuch von ADAC oder von sonst irgendwo. Ich sage, da war ich nicht immer gut dran. Und bevor ich ein Navi hatte und noch auf der Bibelschule war und dann kamen die ersten Predigtanfragen ein bisschen weiter weg von Frankfurt, ich habe gelernt, dass man bei Google Maps damals den Weg berechnen kann und eine Wegbeschreibung ausdrucken kann. Und so habe ich einen Ausdruck von 3-4 Seiten und ich habe mir immer die Ausfahrten, und die haben alle Nummern, ja, die sind so gekreist, so 400 Meter ungefähr vor der Ausfahrt. Und dann habe ich mir markiert, da auf der A8 zum Beispiel, Ausfahrt 35, dann fahre ich hin, so viel Kilometer, dann die Ausfahrt 33 und so weiter. Und da habe ich diese Wegbeschreibung studiert, weil ich war ja allein im Auto. Und ich habe das so fast auswendig gelernt und dann habe ich das neben mir gelegt und immer geblättert. Und dann kam ich und irgendwann mal war ich in Weikersheim im Dienst, gefahren aus Offenburg raus und dann habe ich genau auf die Art und Weise gemacht. Was Student, Praktikant, Geld für Navigation gab damals nicht. Damals so Praktikantengehalt, du zahlst deine Miete und dann kannst du deine Zente nicht mehr zahlen. So war das. Am Anfang ist alles okay. Und da bin ich hingefahren, genau nach dieser Beschreibung. Hat alles prima geklappt, bis ich in Weikersheim ankam und da gab eine Baustelle und Umleitung. Da war meine Schrift im Eimer. Nicht gut. Da bin ich nach 2-3 Tagen wieder nach Offenburg nach Hause gefahren und dann habe ich meine Frau gesagt, fährst du mir zum Mediamarkt? Ich gehe jetzt ein Navigationssystem kaufen, koste, was es kosten will. Puh. Und dann habe ich so eine rote, ich liebe die rote Farbe, ihr merkt, das ist meine Farbe. So eine rote, wo drauf Ferrari heißt und die war gerade runtergesetzt und das gerade, was weiß ich, 12, 13, 14, 15 Jahre her, von 500 auf noch 200 Euro. Warum? Weil die Software schon vom Jahr davor war, aber die funktioniert heute noch. Und mit dem kannst du überall kommen. Vielleicht manchmal findest du den einen Kreisel nicht, wo das heißt, wo du einen Kreisel siehst, findest du es nicht im Navigation. Da gibt es noch so eine normale Kreuzung, aber mit ein bisschen Mitdenken kommst du auch mit klar. So, Jesus ist unsere Navigation und bei diesem Jesus gibt es solche Aussitzer einfach nicht. Okay? Gibt solche Aussitzer nicht, der hat einen klaren Weg und er hat selber gesagt, Jesus antwortete, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen, zum wiederholten Mal. Freunde, wenn wir nach ewigem Leben betrachten, Jesus ist der Weg. Und diese Wegbeschreibung gibt es in kein Navigationssystem, in kein Atlas, in kein Kartenbuch, in nirgends, nur in der Bibel. Jesus ist der Weg zum Vater. Er ist der Weg, er ist die absolute Wahrheit und er ist das absolute Leben. Wer nach Leben sucht, muss Jesus finden. Und wer nach Leben tiefgründiger sucht, wird Jesus finden. Weil es keinen anderen Weg gibt außer ihm und deswegen folge ich ihm nach. Weil wer Jesus hat, hat einen Weg, hat die Wahrheit und hat das Leben. Amen. Halleluja. Deswegen folgen wir unser Jesus und jetzt fängt eigentlich meine Predigt an. Das war jetzt nur die Einleitung. Nummer 7. Jesus, unsere Lebensquelle. Jesus, unser Lebensquelle. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gesagt, er ist alles, was wir brauchen. Die ganze Fülle liegt in ihm. Und jetzt, um diese ganze 6, 7 Punkte zusammenzufassen und sie zu aktivieren in unser Leben, möchte ich euch gerne was zeigen, was ich eventuell vor ein paar Jahren auch schon mal, weil ich kam auf das ist die 7. Ich bin in Johannes, und auf diese Art und Weise, wie ich euch jetzt erklären möchte, das ist die schönste Art und Weise für mich, wie ich das am besten verständlich machen kann für meine Zuhörer. So, falls du es mal von mir vor ein paar Jahren gesehen hast, macht nichts. Beim Wiederholen lernt man am besten. So, pass auf, was Jesus da sagt als Lebensquelle. Lebensquelle meine ich nicht, ja, einmal trinke ich von dem, einmal nicht, sondern bedeutet angeduckt sein und ständig von ihm leben. Also lass uns mal schauen. Johannes 15,5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Was bedeutet das für uns? Ich möchte dir dieses Bibelvers ganz kurz mal auseinanderflicken. Viele wollen das Leben haben, Leben bringen, Frucht tragen, aber sie wollen nicht die Rebe am Weinstock sein. Wir wollen, dass Jesus sein Segen durch uns strömt, aber Zeit mit Jesus verbringen, das ist mir viel zu anstrengend. Deshalb habe ich keine Zeit. Corona macht mein Leben richtig, beschränkt mich, dass ich keine Zeit mehr für Jesus habe. Und wir haben immer 3000 Gründe, warum wir nicht an diesen Weinstock als Rebe angedockt werden möchten. Aber hier bietet uns Jesus Intimität, hier bietet uns Jesus angeduckt sein, richtig verbunden sein mit ihm, um Leben aus ihm herauszuhaben und dieses Leben, das wir von ihm bekommen, auch zu leben. Und deswegen schauen wir uns mal dieses Bibelvers einer nach dem anderen. Fangen wir mal bei dem ersten Teil. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Das habe ich ja so genannt, das ist das Einswerden. Jesus lädt uns zu einer Eins, ich weiß, vielleicht gibt dieses Wort auf Deutsch nicht so ganz, aber dass ihr versteht, Jesus lädt uns sozusagen zu Einswerdung, zu einer Intimität, zu einer richtig angeduckt an ihm sein und nicht nur irgendwo von ihm begeistert sein, sondern dass wir ist eng an eng mit ihm verbunden, damit sein Leben in unser Adern fließt. Also, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, das ist diese Einigung, das ist diese In-Einswerdung, okay? Und dann macht er weiter und sagt, wer in mir bleibt, das nenne ich mal Intimität. Also wenn du deine Bibel dabei hast oder eine App, wo du schreiben kannst, kannst du gerne diesen Klammer aufmachen und schreiben, wer in mir bleibt, Intimität, nach Reben, ihr seid die Reben, Einswerdung. So, wer in mir bleibt, das ist Intimität. Wer bei mir bleibt, wer in meinem Licht bleibt, wer mir nachfolgt, das ist Intimität. Das ist richtig Engwerdung, Einswerdung mit Gott. Wer in mir bleibt, da ist Intimität. Und ich in ihm, kannst du gerne den nächsten Klammer aufmachen und da steht auch Intimität. Kannst du gerne Intimität reinschreiben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, hat Intimität. Der bringt viel Frucht. Das ist Ergebnis. Wer in mir bleibt und ich in ihm, angedockt, nur der bringt Frucht. Das ist Ergebnis der Intimität. Also außer, ja, okay, ich bleibe fair, es gibt 2, 3 Frauen in der Bibel, die sozusagen wireless ein Kind oder eine Schwangerschaft bekommen haben, aber in der Regel, man gebärt kein Kind ohne Intimität. Das waren die 2, 3 Ausnahmen in der Bibel, okay? Ohne Intimität gibt es keine Fruchtbarkeit. Ohne Intimität mit Gott im Geist gibt es keine geistliche Früchte. Denn getrennt von mir, kannst du gerne dort im Klammer schreiben, also ohne Intimität könnt ihr nichts tun. Halleluja. Ohne Intimität könnt ihr nichts tun. Und deswegen sagt Jesus, ich bin dieser Weinstock, ihr seid die Reben. Ich biete euch Einswerdung, ich biete euch Intimität, ich bitte, dass wir angeduckt aneinander sind. Ihr nehmt Lebenskraft von mir und spendet diese Kraft in Frucht, in eine geistliche Fruchtbarkeit hervor. Ich meine, wenn wir in Jesus verwurzelt sind, welche Früchte tragen wir, Freunde? Die Früchte des Geistes, die Früchte des Himmels, die Liebe Gottes sichtbar in unserer Welt, in unserem Umfeld. Halleluja. Aber wenn unsere Wurzeln in die Welt liegen, da brauchen wir nicht erwarten, wir tragen Liebe, Besonnenheit, Gnade, Geduld und so weiter und so fort. Da werden ganz andere Früchte hervorkommen. Im Prinzip, wenn du Trauben pflanzt, erntest du Trauben. Wenn du Zwiebel pflanzt, erntest du Zwiebel und so weiter und so fort. Aber pflanze bitte nicht Zwiebel mit der Erwartung, du erntest Feigen. Das Gott hätte. Nicht gut. Funktioniert nicht. Vergiss das einfach. Okay? So, das war, die Bibel sagt auch, was man pflanzt, das erntet man auch. Und Jesus will und er bietet uns diese Geschichte an. Komm und duckt euch an mich. Bleibt bei mir, denn nur dann trägt ihr Frucht. Und Frucht hat man früher verstanden, ja, wie viele Menschen hast du zu Jesus geführt? Ich meine, wir können nicht Menschen zu Jesus allein deswegen führen, weil wir gläubig sind, sondern wenn sie Jesus in uns sehen. Amen. Indem die Früchte sichtbar werden, indem unser Leben das widerspiegelt. Aber das kommt nur dann, wenn wir das Wesen von Jesus, das Natur zu unserer eigenen, wie wir am Anfang gesagt haben, gemacht haben. Und nun möchte ich gerne zu unserem Ministry Time kommen. 2, 3 Fragen nur zum Reflektieren und Nachdenken. Und ich bete und hoffe, dass Gott uns heute in seiner Gegenwart nimmt und in seiner Gegenwart führt. Und wir fangen an, unsere Nachfolge zu Jesus ganz, ganz frisch zu überdenken. Ich habe Stellen, wo ich meine Nachfolge zu Jesus ständig überdenken muss, weil ich selber mich prüfe und das ist gesund so. Nein, ich mache nicht alles korrekt, das weiß ich selber. Aber ist das nicht gut, wenn wir uns Hand in Hand schließen und sagen, Jesus, wir wollen als Gemeinde, als Leib in dir wachsen. Wir wollen deine Liebe reflektieren als Connect Church, als Einzelpersonen, in unsere Zuhause, in unseren Nachbarschaften, in der Arbeit, später, wenn der Lockdown fertig ist, in den Verein und sonst irgendwo. Das wollen wir. Deswegen, inwiefern sättigt Jesus mein Leben? Inwiefern ist er dieses Brot und Wasser, das, von dem ich mich ernähre jeden Tag? Inwiefern ist das Realität und gelebte Glauben in meinem Leben? Wissen, das kann jeder, aber Leben, das ist was ganz anderes. Und das ist eine Entscheidung von uns. Jesus hat es angeboten, aber nicht uns daran gezwungen. Wie sieht Gottes Führung in meinem Leben aus? Navigiere und steuere ich selber oder darf Jesus mal mein Navigator sein? Ich erinnere mich an unseren letzten Urlaub in Italien. Wir haben einen Tagesausflug nach Venezia gemacht und dann wollten wir, der Platz, wenn ich mich nicht irre, heißt von San Marco Platz zum Roma Platz laufen. Das ist ungefähr eine stündige Spaziergang. Und die Beschilderung war so gut wie in der Wüste. Fast. Handyempfang in der Wüste. Vielleicht hättest du eine Chance, einen Handyempfang dort in diese ganz enge Gassen zwischen den riesenhohen Häusern und Geschäften zu bekommen. Also du konntest nicht sagen, okay, navigier mich zu. Immer wieder mal haben wir zufällig ein Schild gefunden und irgendwann mal mussten wir fragen. Bei Gott passiert sowas nicht. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn er navigiert und wenn er die Navigation unseres Lebens ist, glaub mir das, gehen wir nicht verloren. Und meine dritte Frage, bin ich täglich an Jesus angedockt? Bin ich wie diese Rebe an diese Weinstock angeschlossen? Bin ich so intim mit ihm oder erwarte ich nur die Trauben, ohne intim mit Jesus zu sein? Das wird nichts versprochen. Ohne Intimität, getrennt, hat Jesus gesagt, hat ja Elbe Silber gesagt, ich kann wirklich nichts dafür. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Deswegen an die Docking Station Jesus. Wir kleben uns an Jesus und erwarten, er ist die Liebe unseres Lebens. Halleluja.